Das wird ein besonderes Gespräch. Ich habe auch schon viele, wir hatten es auch gerade vorher davon, schon viele Podien moderiert, unterschiedlichster Art, ein solches noch nicht, weil bevor ich die beiden Gäste auf dem Sofa hier noch etwas genauer vorstelle, Sie ahnen es vielleicht und haben es auch schon gehört vielleicht, sind Sie ja sozusagen in Summe auch Podiumsgast oder Gäste. Ihnen gehört ein Großteil mit uns des Abends. Wir reden am Anfang allerdings mit zwei, haben wir schon gemerkt, zwei, auch schon beim Handzeichen, zwei Ossis, zwei ostdeutschen Damen unterschiedlicher Generation. Marion Brasch, geboren im Jahr des Mauerbaus, wenige Monate vorher. Valerie Schönjahn, geboren wenige Wochen, Monate vor der deutschen Einheit.
Wenige Tage.
Marion Brasch aus Berlin und Valerie, zumindest aufgewachsen im Wesentlichen, aus Magdeburg kommend. Marion Brasch ist Radiomoderatorin bei Radio 1, eigentlich ein Berliner Sender in Potsdam, könnte man sagen. Kann man das so sagen?
Das ist ein Sender des RBB, also Berlin und Brandenburg.
Ja, aber wenn man ihn hört, denkt man eigentlich, das ist ein Berliner Sender, oder? Ja. Oder aber er sitzt in Potsdam.
So. Wir sitzen in Potsdam, wir haben auch ein Berliner Studio.
Okay.
Aber das stimmt schon, der Vorwurf kommt zurecht.
Ist kein Vorwurf.
Nein, was ist so?
Und außerdem, also auch Autorin, macht auch Podcast, ein sehr super Podcast, Jüdisch in der DDR, ist bei Deutschlandfunk erschienen, kann man sich bei Spotify oder anderen anhören. Grandios, zusammen mit ihrer Tochter, einer Theaterregisseurin, Lena Brasch. Und seit 2012, jedenfalls vom Erscheinungsdatum her, ist Marion Brasch auch als Schriftstellerin unterwegs und präsent. Damals hat sie, man kann sagen, autobiografisch, autofiktional, ihre Familiengeschichte quasi bearbeitet mit dem schönen Titel Ab jetzt ist Ruhe über die Familie Brasch, Horst Brasch, ihr Vater und der Vater ihrer drei Brüder war ein jüdischer Kommunist und SED-Parteifunktionär und war auch, glaube ich, in der Familie, könnte man sagen, Vater Staat. Und der berühmteste ihrer Brüder, alle drei leben leider nicht mehr, war auch der älteste, Thomas Brasch, Dichter, Dramatiker, Filmemacher, der dann 1976 im Zuge der Biermann-Affäre auch damals mit Katharina Thalbach, als seiner damaligen Freundin, in den Westen gegangen ist. Ungern, muss man dazu sagen. Valerie Schönjahn, ebenso wie Marion, freiberuflich Journalistin, aber viel für die Zeit unterwegs, vor allen Dingen für das Buch Zeit im Osten. Aber nicht ausschließlich, weiß ich, ausschließlich oder? Nee, nicht ausschließlich. Und sie ist eine selbstgelernte Ostdeutsche, könnte man sagen, also eine, die sich sozusagen auf den Weg gemacht hat, erst vor 10 Jahren, sich ihr Ostbewusstsein zu erarbeiten. Und da ist sie nicht die Einzige, die das gemacht hat, als sie im Westen war, nämlich in München gerade zu der Zeit. Daraus ist auch ein Buch entstanden, Ostbewusstsein heißt das. Vorher hat sie ein Buch veröffentlicht, das hieß Halleluja, wie ich versuchte, die katholische Kirche zu verstehen. Jetzt könnte man fragen, was ist eigentlich schwieriger, den Osten zu verstehen oder die katholische Kirche. Und sie hat eine abartige Leidenschaft, sie liebt Plattenbauten.
Stimmt.
Stimmt. Die beiden kennen sich, das als kurze Vorbemerkung, auch durch einen Beitrag, den Valerie vor 4 Jahren für die Zeit geschrieben hat. Da ist sie nämlich... Es geht auch sozusagen in die Richtung der Fragen von Aaron, ist sie losgegangen und hat bekannte Intellektuelle aus der DDR, der ehemaligen, aufgesucht, um mit ihnen mit Rotkäppchen-Sekt auf die deutsche Einheit anzustoßen, auch mit Marion Brasch. Sie ist gnadenlos gescheitert, keine wollte mit ihr feiern. Also André Herzberg war dabei, Ingo Schulze und eben auch Marion Brasch. Und da wird Marion, wir duzen uns übrigens so als kleine Nebenbemerkung hier auf dem Podium, gesagt, ich wollte die Wiedervereinigung nicht so, für mich wurde da eine historische Chance vertan. Was ich hier frage, ist eigentlich mir überlassen, bis auf die erste Frage. Diese Frage ist überall die gleiche, in allen 37 Veranstaltungen dieser Reihe in Sachsen, Thüringen und dann auch noch in Brandenburg. Und es ist eine unjournalistische Frage, weil sie ist eine geschlossene Frage. Sie heißt: Gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit? Und ich weiß, eine geschlossene Frage ist, öffne ich sie gleich noch und dann begründen Sie bitte Ihre Meinung. Marion.
Ja, ich denke, es gibt in Deutschland, oder ich habe das Gefühl, es gibt in Deutschland Meinungsfreiheit. Also ich bin noch nie an meine Grenzen gestoßen, wenn ich meine Meinung sagen wollte. Sehe aber, also das kann ich jetzt gar nicht begründen, sondern ich erfahre das, dass ich meine Meinung sagen kann und dass andere Menschen, die eine andere Meinung haben, auch ihre Meinung sagen können. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Meinungsfreiheit paradoxerweise gerade von jenen in Frage gestellt wird, beziehungsweise von jenen gesagt wird, es gebe keine Meinungsfreiheit in Deutschland, die sie auch abschaffen wollen.
Valerie?
Ja, ich sage auch, es gibt Meinungsfreiheit in Deutschland. Also niemand muss hier Angst haben, ins Gefängnis zu kommen, wenn er oder sie die Meinung sagt, die er oder sie hat. Ich glaube, es gibt natürlich trotzdem, oder ich glaube es nicht, es gibt ja dieses Gefühl, was viele Menschen haben, dass sie ihre Meinung nicht frei sagen könnten. Deswegen sitzen wir ja auch hier. Und ich finde, wenn man darüber redet, müsste man so ein bisschen eigentlich die Begriffe auseinanderziehen. Also ich glaube, viele Menschen stören sich eigentlich an der Debattenkultur. Also eine Debattenkultur in Deutschland, die bedeutet, man sagt etwas und steht schon durchaus in der Gefahr, dafür nicht nur einen einfachen Widerspruch zu bekommen, sondern wirklich sehr, sehr heftigen Gegenwind, der manchmal auch unter die Gürtellinie geht. Also Stichwort Social Media und Twitter. Und das ist eine Debattenkultur, an der ich mich auch teilweise störe. Und ich finde, darüber muss man reden. Und ich finde, so ein anderer Punkt, wo es mir auch immer wieder begegnet, ich bin ja Journalistin, wie gesagt, ist, dass Leute dann unterstellen, bei uns würde keine Meinungsfreiheit herrschen, wo ich dann irgendwie klarstellen muss, so schon in einigen Gesprächen, dass bei uns keine Angela Merkel oder jetzt Olaf Scholz irgendwie anruft, bevor wir irgendwie sagen...
Bei uns heißt es bei der Zeitung. Bei der Zeitung.
Und da geht es aber eigentlich um Medienkritik, würde ich sagen. Mhm. Ne? Also ich finde es wichtig, dass man... Das ist mir, glaube ich, auch so ein Anliegen heute Abend, ich werde es nicht gleich zu einem langen Monolog halten, aber dass man so diese einzelnen Begriffe so ein bisschen mehr so auseinanderzieht. Weil ja, es gibt Schwierigkeiten mit den Medien, man kann Medienkritik üben, man kann Kritik in der Debattenkultur üben, aber es gibt halt Meinungsfreiheit, das steht ja im Grundgesetz.
Das ist ja deswegen eigentlich die Frage ja selbsterklärend, weil es steht im Grundgesetz Artikel 5 sozusagen, dass es Meinungsfreiheit gibt, nur das Gefühl ist offenbar bisweilen ein anderes. Wir sehen das auch hier im Stimmungsbild, was Aaron eingeholt hat, in Teilen. Und das ist inzwischen, und das ist auch ein Pfeiler, auf dem diese Reihe steht, eine aktuelle Erhebung des Allensbach-Institutes zum Freiheitsindex, der seit vielen Jahren erhoben wird. Aber erstmals tatsächlich sagt eine relative Mehrheit, dass die Meinungsfreiheit zumindest vom Gefühl her eingeschränkt ist. 44% sagen das deutschlandweit. 1990 waren es noch 3/4, die gesagt haben, es gibt hier natürlich Meinungsfreiheit. 3/4 sind es heute interessanterweise nur noch bei den Anhängern der Grünen, die finden, dass es eine uneingeschränkte Meinungsfreiheit in Deutschland gibt. Und eine absolute Mehrheit, etwas über 50%, interessanterweise auch bei denen, die Abitur haben. Weiß. Geier. Im Ostdeutschland gibt es dann noch mal etwas größere Unterschiede, aber gar nicht so groß. In Ostdeutschland sind es 47% gegen 35, die sagen, es gibt Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Und Valerie, du hast in deinem Buch Ostbewusstsein damals sich beziehend auf eine Studie für die Zeit, auch schon solche Zahlen, über 40% mindestens der Ostdeutschen, beschrieben, die sagen, das ist ja schon wieder wie damals, wie in der DDR. Ein Satz, der mir häufig begegnet und immer häufiger, zuletzt auch jetzt wieder die Woche in einer MDR-Dokumentation von Matthias Schmidt über die Wut im Osten, ein Satz, der lautet, die Tagesschau ist immer mehr wie die aktuelle Kamera. Mario.
Ich kenne die aktuelle Kamera sehr gut, viele Menschen hier auch wahrscheinlich. Und ich würde sagen, nein. Sie ist nicht wie die aktuelle Kamera, denn es kommen auch in einer Berichterstattung Leute zu Wort, also wenn jetzt Bevölkerung befragt wird zu bestimmten Themen, sei es Krieg, sei es irgendwie Innenpolitik, die nicht stromlinienförmig antworten. So, wie es in der aktuellen Kamera war, da gab es eben die einstudierten bzw. vorgegebenen Antworten, Planerfüllung, klar, Ernteberichte, alles klar, ne? Und Außenpolitik sowieso klar. Und insofern schon da unterscheidet sich die Berichterstattung der Tagesschau von der aktuellen Kamera. Was jetzt nicht heißt, und da stimme ich Valerie auch zu, dass darüber können wir dann vielleicht auch reden, dass es nicht auch Kritik, dass selbst die Tagesschau nicht kritikwürdig ist. Also darüber kann man sicher diskutieren, aber es ist nicht wie die, und sie wird auch nicht immer mehr wie die aktuelle Kamera.
Genau wird sie nicht, und ich glaube, das ist eben dieses Missverständnis, was dann bei einigen Menschen herrscht. Also es gibt diese Medienkritik, die teilweise auch berechtigt ist. Also zum Beispiel ein Ding, was ganz lange kritisiert wurde, ist ja, dass in der Tagesschau viel zu selten Ostdeutschland auftaucht. Ich persönlich bin Tagesschau-Guckerin und ich erinnere mich noch daran, wie vor einigen Jahren, ich glaube es war nach der Landtagswahl oder vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, ging es einfach nur um Magdeburg. Und dort wurden FDP-Verbände befragt und dann wurden, oder es war vor der Bundestagswahl, in Magdeburg wurden FDP-Verbände befragt und in Baden-Württemberg wurden grüne Verbände befragt. Und ich war so, Moment, ist da jetzt gerade Magdeburg in der Tagesschau aufgetaucht und es ging gar nicht um die AfD? Und ich war total perplex. Das war nach dieser sehr großen Debatte, die von Sachsen-Anhalt aus angestoßen wurde, wo die CDU unter anderem auch gesagt hat, dass die Tagesschau-Beiträge und die ARD überhaupt zu einseitig berichtet, beziehungsweise genauer gesagt zu wenig über Ostdeutschland. Und darüber muss man reden und da muss man halt genau sein. Aber der Punkt ist, das passiert aus anderen Gründen. Das passiert, weil zum Beispiel Journalisten und Journalistinnen immer noch sehr gleich sind. Also die meisten Menschen sind weiß, haben keine sichtbare Migrationsgeschichte, sind nicht behindert und sind eben aus Westdeutschland. Und so kommt dieser sehr einseitige Blick. Darüber muss man reden, aber es ist eben keine Beschränkung der Meinungsfreiheit. Und wenn ich noch einen Satz aber zur Allensbach-Umfrage sagen darf, weil ich habe mir die nochmal angeguckt. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ihr dürft mich gerne korrigieren, wurde ja da gefragt, wer von Ihnen muss aufpassen oder muss vorsichtig sein, oder findet man muss vorsichtig sein, wenn man seine Meinung sagt. Ich finde es schon auch okay, wenn man manchmal vorsichtig ist, wenn man seine Meinung sagt. Also ich glaube, ich hätte da vielleicht auch gesagt, ja, ich finde, man muss vorsichtig sein. Also ne, es kommt natürlich immer auf den Kontext an, aber so prinzipiell ist es nicht schlecht, wenn Leute auch mal zweimal überlegen, bevor sie was sagen und in welchem Kontext sie was sagen. Ne? Und es ist dann, also das dann so eins zu eins zu übersetzen mit alle Leute glauben dann immer nicht wieder an die Meinungsfreiheit, würde ich halt auch Fragezeichen dran setzen. Und ich finde, es ist ein Fortschritt, den man sehen kann, dass Leute nachdenken, bevor sie reden, weil sie vielleicht auch selber erkennen, dass sie in einigen Räumen mit Widerspruch rechnen müssen oder ein bestimmtes Wissen nicht haben. Und was ich dann wünschenswert fände, wäre, wenn man einfach sich einander offener begegnet. Also, dass so Leute sagen, okay, ich komme hier in einen Raum, ich habe hier ein bestimmtes Wissen nicht, zum Beispiel, ich bin eine westdeutsche Person, ich kenne die ostdeutsche Geschichte vielleicht einfach nicht so gut. Und dass der dann vielleicht verziehen wird, wenn sie auch mal was sagt, was so ein bisschen daneben geht, aber dass halt umgekehrt auch so eine Awareness, also so eine Aufmerksamkeit da ist, dass man so weniger Wissen hat und da halt ein bisschen vorsichtiger ist und nicht einfach fragt, ja, aber ja, wie ist das denn bei euch? Fahrt ihr immer noch Trabi oder so?
Es ist interessant, nein, absolut. Ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen. Das ist natürlich auch sozusagen, und das ist wirklich diese Formulierung, man sollte vorsichtig sein. Das sagt diese Mehrheit von diesen 44%. Dass man das natürlich auch sagen, so sehen kann, natürlich muss man auch im Umgang miteinander vorsichtig sein. Also sagen, sich sozusagen auch respektieren bei den Meinungen, wie man sagt, nicht einem irgendwas an den Kopf werfen. Aber viele meinen wahrscheinlich auch sozusagen auch, man muss vorsichtig sein, entweder weil man einen Shitstorm kriegt in sozialen Netzwerken oder weil man sozusagen auch zum Beispiel auch berufliche Einschränkungen erfahren kann. Das ist ja auch so eine Behauptung. Stichwort Cancel Culture, das betrifft so Leute in der Kultur viel. Aber man eben auch, Stichwort die durchgeknallten jungen Menschen auf Sylt, die hier sozusagen hinterher aufgrund ihrer, natürlich, das ist ja keine Meinung, aber aus dem heraus irgendwie dann auch an der Uni oder im Beruf Konsequenzen ertragen mussten. Ist das sozusagen nicht auch sozusagen, also das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber ist sozusagen diese Vorsicht irgendwie berechtigt?
Muss also wenn du jetzt dieses Beispiel mit Silber, du hast ja selber gesagt, du hast jetzt keine Meinung.
Ja.
Und das, also das ist diese niedrigschwellige Meinungs, also es ist ja auch so, dass die, warte mal, wie sage ich es denn? Das, was da passiert, ist extrem dumm, schwachsinnig, aber es ist ja auch, liegt ja auch so eine große Gefahr darin, dass es so Common Sense wird. Und wenn man jetzt hört, wer mit diesem bescheuerten Song irgendwie durch die Gegend marodiert, das beantwortet jetzt deine Frage nicht. Da kriege ich schon, wo ich denke, irgendwie, das ist gruselig. Ja? Das war jetzt nicht deine Frage, aber das ist das, was mir dazu einfällt. Ja? Also wo ich sage, okay, haltet doch die Fresse. Ja, also meinetwegen.
Also ich finde eben, genau, Sylt-Video stimme ich euch nur zu, muss ich jetzt nichts mehr dazu sagen. Und beim Stichwort Cancel Culture, also ich persönlich habe es noch nicht erlebt, dass ich irgendwie gecancelt wurde. Was ich aber schon durchaus kenne, ist so die Sorge, dass mir das passieren könnte. Da sind wir irgendwie wieder bei diesem Stichwort Unsicherheit. Und ich finde Unsicherheit auch nicht angenehm. Also, ne, wenn ich sozusagen irgendwie in ein Gespräch gehe oder einen Tweet absetze oder auch einen Artikel schreibe und Angst habe, dass mir das um die Ohren fliegen könnte, wenn ich irgendwo nicht sensibel genug bin oder so, das ist natürlich irgendwie nicht angenehm. Aber nochmal, Unsicherheit muss ja sozusagen nicht unbedingt was Schlechtes sein, wenn Dinge sich verändern und sozusagen neue Diskursräume irgendwie eröffnet werden. Und was ich aber auch erlebt habe, also ich habe im Voraus ja so ein bisschen drüber nachgedacht, ist, dass ich muss an ein Gespräch denken von vor einigen Jahren, da war ich auch auf einem Podium und es war in Berlin und da habe ich, es war mir einfach so alles ein bisschen zu einhellig und da habe ich so gesagt, ja, ich finde schon, man muss halt die AfD verstehen und so ein leichtes Raunen ging irgendwie so fürs Publikum, damals war das irgendwie noch so ein Ding anscheinend, das zu sagen. Und danach kam aber jemand zu mir, eine Person, die ist auch auf Twitter sehr aktiv, eine Politikerin, beziehungsweise deren Mann, der hat eine sichtbare Migrationsgeschichte, die kriegt Morddrohungen von der AfD. Ne? Und der stand halt vor mir, war total aufgebracht und war so, wie können Sie sowas sagen? Meine Frau braucht hier Personenschützer und wird die ganze Zeit angegriffen und wie können Sie das bagatellisieren? Und wir haben so ein bisschen diskutiert und ich meinte, naja, aber ich muss doch wissen, warum die Leute diese Entscheidung treffen. Und irgendwann habe ich gefragt einfach, na, was hätten Sie sich denn gewünscht? Und er meinte, naja, ich verstehe schon Ihren Punkt, ich verstehe, dass man verstehen muss, wie die Wähler dorthin kommen, aber ich finde, man muss schon darauf hinweisen, dass die AfD keine gewöhnliche Partei ist, sondern eben in Teilen rechtsextrem gesichert vom Verfassungsschutz und dass sie in Teilen deswegen menschenfeindlich auch ist. Und dann habe ich so verstanden, ach so, okay. Und das war für mich total der Aha-Moment, weil diese Person, wie gesagt, auf Twitter sehr laut ist, aber deswegen auch unterstellt wird von allen Seiten, mit ihr könnte man überhaupt nicht reden, es sei überhaupt nicht möglich. Und ich auch diese Angst hatte, dass das passieren würde, aber es passierte gar nicht. Es war ein ganz offenes, ehrliches, tolles Gespräch, wo wir beide irgendwie mit was rausgegangen sind. Und ich glaube deswegen auch so ein bisschen, dass diese Cancel-Culture auch so ein bisschen eine Behauptung ist manchmal. Also dass so behauptet wird, ah ja, irgendwann wird es auch euch passieren, wenn ihr das Falsche sagt, dann wird es euch um die Ohren fliegen. Ich glaube, wenn man einfach, ich habe es noch nicht erlebt, ich habe es auch noch nicht gehört von Leuten, wenn man ernsthaft auch einen Fehler dann eingesteht vielleicht oder sagt, okay, da bin ich irgendwie zu weit gegangen oder das habe ich falsch formuliert, dann habe ich noch nie jemanden erlebt, der irgendwie gesagt hat, egal, das verzeihe ich dir nicht oder so, also außer als so ein Sylt-Beispiel, das ist natürlich was anderes, wie gesagt.
Ja. Ist die bereits angesprochene Zeitschrift, das Magazin Kompakt und das Verbot, was Nancy Faeser bislang erstmal erfolglos sozusagen durchgedrückt hat, also wegen verfassungsfeindlicher Hetze war, auch gegen Hetze gegen Juden, gegen Migranten und so weiter und so fort, war das Argument, um Kompakt zu verbieten. Das Bundesverwaltungsgericht hat das in einem Eilantrag erstmal sozusagen aufgehoben, hat aber auch gesagt, da muss man schon mal hingucken. Aber das ganze Ding zu verbieten ist vielleicht irgendwie ein viel zu scharfes Schwert, da müsste man sich eben mit einzelnen Beiträgen befassen. Und die Entscheidung in der Hauptsache gerichtlich, die steht ja noch aus. Ist das jetzt ein Beispiel für eingeschränkte Meinungsfreiheit oder Schutz des Grundgesetzes, Marion, was glaubst du?
Also ich bin da so ganz zerrissen. Einerseits denke ich, dass dieses Blatt ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist, im Gegenteil. Und auf der anderen Seite denke ich, wenn das verboten wird, ich meine, die rufen ja in Artikeln teilweise zur Zerstörung dieser Demokratie nicht nur auf, sondern auch so dieses Regimes und so weiter. Mhm. Das wissen wir ja alle. Wenn das verboten wird, finden die andere Kanäle, um ihre kruden Ideen zu verbreiten. Also ob es dieses Blatt gibt oder nicht. Also wie gesagt, ich habe da keine Antwort. Ich möchte es eigentlich überhaupt nicht sehen. Immer wenn ich bei der Leipziger Buchmesse war und ich sehe diesen Stand, muss ich mich zusammenreißen, dass ich da nicht hinspucke. Ja? Also so einen Impuls habe ich. Andererseits sage ich, was nützt es, wenn es verboten wird? Ja? Und das ist, müssen wir, das ist jetzt eine Frage, die ich mir stelle, müssen wir das aushalten, dass es so ein Blatt gibt und es einfach mit Verachtung strafen? Also mit Ignoranz und Verachtung.
Müssen wir das aushalten?
Ich habe da ehrlich gesagt gar keine abgeschlossene Meinung, keine persönliche zu. Aber für mich ist das ehrlich gesagt ein Beispielkontakt, wie gut dieses System funktioniert. Weil, also bei mir war es so, ich mag das Blatt auch nicht. Und dann habe ich gelesen, oh, das wird verboten. Ich saß am Küchentisch und dachte, toll. Und dann habe ich einen Artikel von einem Kollegen gelesen, der viel mehr Ahnung hatte oder sich einfach mit dem Thema schon mehr beschäftigt hat als ich jetzt, der meinte, das war gar keine gute Idee, das war ein Einschnitt in die Pressefreiheit. Mhm. Ne? Kollege, Journalist, vierte Gewalt. War ich so, stimmt, neuer Gedanke, vielleicht finde ich das doch nicht so gut. Und dann kam jetzt diese Entscheidung von der Judikative, die auch eine der drei Gewalten, und hat gesagt, nee, das nehmen wir erstmal zurück. Also ne, für mich zeigt das einfach, das System funktioniert ja, also das demokratische System baut ja auf diesen vier Gewalten auf, also auf jeden Fall den dreien sowieso, und dann eben noch die Medien als vierte Gewalt, mittlerweile ja auch durch die sozialen Medien haben wir noch auch die fünfte Gewalt quasi, aber ne, es funktioniert ja, dass irgendwie alle so ein bisschen gegenseitig gucken, und deswegen finde ich, ist es sozusagen ein Beispiel, wie ja die Meinungsfreiheit an dieser Stelle sozusagen von den Medien verteidigt wurde, und von Gericht. Und das heißt ja, da sieht man ja, wie wertvoll es auch ist.
Anderes aktuelles Beispiel, auch schon erwähnt, Bernd Höcke in Jena-Lobeda, kam nicht zum Zuge wegen insgesamt 2000 Gegendemonstranten und einem 80 bis 100 Demonstranten mit Sitzblockade, weshalb sozusagen Auftritte abgesagt wurde. Jetzt sagt sozusagen die AfD, das ist ein Eingriff in die Meinungsfreiheit. Wie würdet ihr das sehen?
Nö, ich finde, das ist kein Eingriff der Meinungsfreiheit, das finde ich überhaupt nicht. Und das war übrigens so ein Punkt, wo ich gedacht habe, um jetzt nochmal über die Medien zu reden und so, guck doch mal, wer sich da zusammentut und so etwas nicht zulässt. Das ist die Mehrheit, die einen Höcke verhindern. Und das ist, beantwortet jetzt wahrscheinlich auch nicht genau deine Frage, aber das finde ich so ermutigend, dass man sagt, okay, es ist immer noch die Mehrheit, die nicht wählt. Er ist in Thüringen stärkste Kraft AfD, aber die Mehrheit stellt sich dagegen und sie verhindert, dass ein solcher Mann, den ich Faschist nenne, dorthin stellt und seinen Dreck verbreitet. Ja, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich darf ja meine Meinung sagen. So. Also insofern, ich bin so. Mhm.
Ja, ich bin auch wieder bei dem Punkt, dass man dass das eine Frage der Debattenkultur ist. Ne? Man muss sich halt fragen, finde ich es jetzt gut, ob Bernd Höcke da reden darf oder nicht. Aber es ist halt kein Einschnitt in die Meinungsfreiheit, wenn Leute von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machen und sich da hinstellen und versuchen, das irgendwie zu verhindern mit einem weitgehend friedlichen Protest. Aber ich bin jetzt, war irgendwie am Rande, was ich bin jetzt gerade nicht komplett. Es gab ja anscheinend so ein bisschen, es war nicht weitgehend friedlich, sagen wir es jetzt mal so. Ja, ja. Wenn ihr was anderes sagt, wenn ihr was anderes gelesen habt, korrigiert das. Aber genau, das ist natürlich total das Recht von
allen. Also die Polizei hat gegen die Sitzblockade Pfefferspray eingesetzt und auch angeblich Schlagstöcke, heißt es sozusagen. Aber
genau, aber es war weitgehend eine friedliche Sitzblockade. Und das muss natürlich, das ist ja genauso ein Grundrecht wie die Meinungsfreiheit.
Drittes Beispiel, das habe ich von dir, Valerie. Du hast geschrieben in diesem Jahr über ein Amateurtheater in Stolberg im Erzgebirge. Das heißt Buratino, das Theater, was übrigens irgendwie die russische Variante von Pinocchio ist. Das ist ja tatsächlich, ja. Und die haben ein Stück gemacht, Weiße Rose, also über die Widerstandsgruppe um die Geschwister Scholl. Und da taucht ein Adolf-Hitler-Bild auf, eigentlich sozusagen, aber das ist sozusagen, taucht insofern auf, dass da sozusagen ein Bilderrahmen, so habe ich es gelesen, ist, in dem man das Bild per Diaschau wechseln kann. Und dann ist in der Aufführung neben Hitler Putin gezeigt worden, Marie Le Pen gezeigt worden und auch Herr Höcke gezeigt worden. Und eine eigentlich ehemalige AfD, ein ehemaliges AfD-Mitglied, eine Frau aus dem Kreistag, hat Beschwerde eingelegt und die haben das auch verändert. Die haben das nicht mehr gemacht in so einer Aufführung. Würdest du sagen, das ist ja auch im Kontext Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, wie würdest du das bewerten, sozusagen aus deinen Recherchen?
Ja, also wirklich super krasses Dilemma. Die Frage ist eigentlich eindeutig, weil das war ich fange anders an. Es ist wirklich, wenn man sich mit dieser Geschichte beschäftigt, von diesem Theater, was da passiert ist, war das ein krasses Dilemma und zeigt irgendwie, was jetzt auch droht und immer mehr drohen wird, je stärker die AfD ist. Was ist das Dilemma? Ich kann jetzt nicht in diese Köpfe von den Frauen, die das entschieden haben, den Theaterleiterinnen, reinschauen. Aber man könnte ja so argumentieren, theoretisch, das ist ein Stück über die Weiße Rose. Die Botschaft von der Weißen Rose ist ja eigentlich ziemlich klar. Ja? Und wie kurz gesagt, Nazis, also keine gute Idee. Muss man denn, wenn man diese Botschaft eh schon hat, muss man dann noch auf die AfD extra eingehen? Zumal, wenn die AfD im eigenen Kreis schon so stark ist, ist es dann nicht besser, das Theater zu schützen? Das Theater als ein Schutzraum für die Kinder und Jugendlichen. Und ich habe auch mit den Kindern und Jugendlichen, es war ein Jugendtheater, wie gesagt, gesprochen. Und die hatten vor allem Angst, dass es diesem Theater irgendwie an den Kragen geht. Ne? Und da kann man ja sagen, muss das irgendwie sein. Aber natürlich, und da geht ja deine Frage in die Richtung, wer soll denn entscheiden, wann jetzt irgendwas zu viel ist? Also wer soll entscheiden, welche Art von Kritik noch in Ordnung ist und welche nicht? Und wenn halt so ein Stück draußen ist natürlich und dann wird dann nochmal sowas geändert, ist es halt ist schon sehr, sehr, sehr schwierig. Und also die Theaterleiterinnen selbst haben das so begründet, um das vielleicht noch zu sagen, dass sie ein Eigenbetrieb des Landkreises seien und deswegen seien sie so eine Art Behörde und deswegen würde für sie, sagen sie, die Neutralitätspflicht gelten. Also ich habe mittlerweile mit ein paar Juristen darüber gesprochen, die sagen alle, das stimmt nicht. Und das ist, also fand ich schon krass zu hören, ehrlich gesagt. Also ich fand krass zu hören, dass, ich weiß ja nicht, wie gesagt, ob die das zum Schutz des Theaters gesagt haben oder ob die das wirklich denken, aber das Argument, die Kunstfreiheit würde hier an einem Theater nicht gelten, an einem Jugendtheater, weil wir eine Behörde seien. Das ist natürlich ein fatales Verständnis der Kunstfreiheit und dann, die natürlich mit der Meinungsfreiheit steht, weil es, glaube ich, in einem Grundgesetzartikel auch so einhergeht.
Das ist übrigens...
Ja, also ich kenne den Fall, ich höre das jetzt zum ersten Mal. Also ich würde aber auch sofort sagen, das ist ein Theater. Theater ist ein Kunstbetrieb. Und verdammt nochmal, hat Kunstfreiheit und sonst würde es auch kein politisches Theater mehr geben und also es gehört einfach für mich dazu.
Ja. Und gleichzeitig ist es aber total schwierig, also ne, ich sehe es komplett wie du, und gleichzeitig finde ich es von außen total schwierig zu sagen, das ist Erzgebirge, die AfD ist super stark. Es gibt sehr wenige Schutzräume noch, wo auch junge Leute sein können, wie sie so ein bisschen sind. Ne? Und dann von außen zu sagen, jetzt verteidige aber bitte mal die Kunstfreiheit. Im Zweifel, das ist ja, glaube ich, die Angst, die dahinter stand, so das Theater zu riskieren, das ja von Mitteln des Landkreises auch irgendwie lebt. Also, ne, das ist kein Widerspruch.
Weiße Rose, Widerstandsgruppe, ne? Und sagt, okay, ne? Also Widerstand. Wir widerstehen auch, indem wir diesen Kontext herstellen zwischen Putin, Hitler und Höcke. So. Also insofern?
Nee, totale Zustimmung. Mein Punkt ist nur, dieses Dilemma, was ich auch persönlich fühle, als eine, die auch in Berlin lebt, dass du von außen ist es so leicht zu fordern, aber wenn du sozusagen dann halt da vor Ort bist, ist es halt natürlich viel schwerer.
Es ist reale Welt ist keine ideale Welt, aber es ist natürlich sozusagen auch eine Variante dieses, man muss vorsichtig sein letzten Endes, oder? Obwohl, wenn man jetzt gleichzeitig weiß, de facto Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit, also da ist nichts von wegen, also was ist denn neutrale Kunst? Neutrale Kunst ist neutralisierte Kunst wahrscheinlich sozusagen eher, wo man gar nichts mehr sagen kann und sich auch nicht mehr reiben kann. Aber das gleichzeitig äußerst ja auch Verständnis. Dann ist wieder die Frage, man muss vorsichtig sein. Und ist das ein Problem?
Es ist, also im staatlichen Neutralitätsgebot ist es ja quasi gerichtlich vorgeschrieben, dass Beamte vorsichtig sind. Weil ne, die haben ja so begründet, dass sie Beamte sind, dass sie eine Behörde sind quasi. Okay. Also es ist ja quasi richtig vorgeschrieben,
aber
dass man
vorsichtig... Aber der Regisseur ist, glaube ich, kein Beamter und der Regisseur ist, glaube ich, kein Beamter.
Nee, nee, aber also ich bleibe jetzt, ja, genau, dass ja, deren Begründung war, ich bleibe jetzt kurz in diesem Denken, deren Begründung war von den Theaterleiterinnen, die das geändert haben, dass sie eine Behörde sind. Und also daher kommen wir ja gerade. Und natürlich, Behörden, Beamte müssen immer irgendwie vorsichtig sein, wussten sie schon immer, was sie sagen. Ne? Also das ist ja das Neutralitätsgebot, das bedeutet nicht, ich habe mich jetzt im Nachhinein damit beschäftigt, weil mich das so aufgeschreckt hat, es kommt was bald, aber es bedeutet nicht, dass man sich nicht positionieren darf, also dass man nicht gegen Rechtsextremismus sein darf, nicht gegen Rassismus sein darf, dass man nicht auch einordnen darf, dass die AfD eine Partei ist, die vom Verfassungsschutz entsprechend eingestuft wird. Aber man darf jetzt nicht pauschal sagen, ich bin gegen die AfD. Mhm. Oder die AfD ist doof, darf man als Beamter zum Beispiel nicht. Ne? Also da muss man vorsichtig sein. Das kann man jetzt so oder so finden. Aber es ist Rechtsprechung.
Mhm. Auf der Bühne aber darf man es schon sagen. Ne? Also theoretisch. Also der Intendant eines Theaters darf sozusagen nicht irgendwie auf eine Kundgebung sozusagen sagen oder quasi, aber auf der Bühne in einer Figur, in einer Rolle darf man es wahrscheinlich schon sagen.